Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussionen auf Twitter unter @visunlike sowie auf LinkedIn, Xing, Insta und YouTube.
Der Visun Podcast heute mit Dirk Dreier, dem General Manager der Verti Music Hall am Mercedesplatz. Ja, Dirk, wir kennen uns schon seit über 20 Jahren und ich weiß nicht, wie oft sich unser beruflicher Werdegang gekreuzt hat. Mir fallen da etliche Beispiele ein. Die Dance Music AG, die Odyssey 40, der MTV Dance Music Award, MTV Aperitivo im NHAU, etliche Veranstaltungen, die wir in den Hotel-Venues gemacht haben, die du verantwortet hast. MTV, EMA, Private Jet or Private Gig, glaube ich, ist das letzte größere im 25 Hours. Wird Zeit, dass wir wieder das zusammen machen, das mal vorweg. Aber kannst du deinen Werdegang, den ich eigentlich mega finde, um ehrlich zu sein, kannst du dir mal so in eigenen Worten nochmal, wie du vom einen zum anderen gekommen bist?
Ja, servus Jörg erstmal und danke für die Einladung und sehr schön, dich zu hören und zu sehen. Das ist eine schöne Gelegenheit für ein Update für uns beide. Und ja, wie lange haben wir Zeit? Also die Lebensgeschichte ist ein bisschen länger.
Ja, ich weiß, dass wir müssen auch bei den Anekdoten uns ein bisschen zurückhalten wahrscheinlich, ja, weil es sonst die Zeit sprengt. Aber wir haben erstmal Open End. Feel free.
Gut, ja, was soll ich erzählen? Ich bin gebürtiger Hesse und das hört man manchmal auch. Und als kleiner Junge sehr musikbegeistert gewesen und auch erfreulicherweise von meinen Eltern entsprechend gefördert. Und ich war im Chor und habe Schlagzeug in der Schulband gespielt. Aber am meisten hat mich eigentlich mein Tape-Deck fasziniert. Ich habe nämlich dann so ab der 6. Klasse immer die Kassetten für den Schulbus aufgenommen und habe aus dem Radio da die Songs aufgenommen und habe dann echt mit Lampenfieber die Reaktion der mitreisenden größeren Schüler beobachtet, wie da so die Aufnahme gelungen ist und weiß ja damals noch beim Kassettenaufnehmen, dass der Moderator nicht reinquatscht und sowas. Ja. Die Titelauswahl und die Technik, die war entscheidend. Und das hat mich eigentlich draufgebracht, Musik auswählen. Das war so mein Ding. Und als ich dann zum ersten Mal in der Tanzschule einen DJ gesehen habe, wusste ich, das will ich machen. Und habe wie ein Besessener Musik gesammelt als Teenie und Platten gekauft und war immer der Schulparty-DJ und hatte dann tatsächlich 2 Tage nach meinem 18. Geburtstag den ersten festen DJ-Job in einem großen Laden in Mainz und musste warten, bis ich 18 wurde, weil ich da auch immer um 12 eine Durchsage machen musste, dass alle unter 18 nach Hause gehen sollten. Und DJ habe ich dann wirklich lange gemacht, habe ich insgesamt, glaube ich, 20 Jahre lang gemacht und das DJing hat mich in die Musikbranche gebracht. Ich habe ein Praktikum bei Logic Records gemacht in Frankfurt, das war das Label von Snap und Dr. Alban und Rosala und hatte da so mein Entree. War eher ein glücklicher Zufall und kam dann 96 zu Sony Music. Wir haben da die Dance-Abteilung bei Epic aufgemacht, hatten da einen ziemlichen Lucky Punch gleich am Anfang, Run DMC versus Jason Nevins, It's Like That, war ein ziemlich großer Hit. Und ja, da bin ich erstmal so eine Weile die Musikbranchenwelle geritten und hatte da auch die goldene Zeit, ne, in den Ende der 90er als ganz junger Typ, paar 20. Und da haben wir uns ja irgendwann auch kennengelernt.
Ja, da haben wir uns kennengelernt. Also ich erinnere mich noch an das Meeting zur Dance Music AG in Köln. Ich glaube, bei EMI war es, wo wir unser Konzept vorgestellt haben, wie wir denn der Dance Music zum Durchbruch auch in den Medien verhelfen wollen.
Rückwirkend ist uns das gelungen, würde ich sagen.
Also, rückwirkend ist uns das gelungen, ja.
Das Genre ist extrem lebendig. Was ich super finde in der Zeit, waren so viele Gelegenheiten von Festivals, Love Parade, Mayday, Winter Music Conference Miami, in Ibiza haben wir uns rumgedrückt. Also wir jungen Typen mit den Budgets der Plattenfirmen ausgestattet, haben da wirklich so ein Netzwerk aufgebaut, was heute noch da ist. Und ich weiß, dass ich mal früher als Junge habe immer gesagt, wenn man jemanden schon lange kannte, oh, den kenne ich seit 20 Jahren. Jetzt kennt man sich wirklich seit 20 Jahren und das kam uns ja eigentlich auch immer ganz gelegen, dass man sich immer mal wieder Bälle zugespielt hat. Gut, ich mache mal weiter mit meinem Lebenslauf, oder?
Ja.
Nach vielen Jahren Musikbranche, ich bin mit Sony nach Berlin gezogen, habe dann noch ein Jahr bei der EMI verbracht, war bei einem Künstlermanagement, habe da dann aber auch so ein bisschen nach dem Aufgang der Musikbranche auch so ein bisschen den Niedergang in den Nullerjahren erlebt. So Digitalisierung und Repertoire war ja auch eine ziemliche Krise. Und da war ich offen für was Neues und hatte ein schicksalhaftes Abendessen mit einem Hotelier, der mir bei 2 Flaschen Wein und mehreren Schnäpsen den Hoteldirektor schmackhaft gemacht hat. Und ich bin dann tatsächlich ziemlich kurzfristig, habe meinen alten Job gekündigt, habe Elternzeit genommen, Hoteldirektor geworden vom Lux 11 in der Rosa-Luxemburg-Straße in Mitte. War damals ein sehr angesagtes, schönes Designhotel. Und habe da so ein bisschen Learning by Doing mit einem guten Mentor das Hotelgeschäft gelernt. Wir haben noch ein zweites Hotel eröffnet, der Weinmeister in der Weinmeisterstraße. Ich glaube, da haben wir auch mal was zusammen gemacht. Und nach dem Weinmeister war ich für 3 Jahre bei der Interconti-Gruppe Hotel Indigo. Da haben wir auch mal was zusammen gemacht.
Ich glaube, da war das erste Mal mit MTV, glaube ich, oder Viacom.
Ja, genau. Wir hatten da irgendwie so ein Barbecue oder so ein Aperitivo, hieß es, glaube ich. Ne?
Nee, das war im NH dann später, ein paar Jahre.
Ja, siehst du, ich komme auch mit den Stationen. Naja, aber das ist ja ein schönes Beispiel, wie man sich da immer so ein bisschen so gegenseitig die Bälle zuspielt. Und die Musikbranche, die hat mich auch nie losgelassen. Du hast es eben gesagt, im Nau war ich für 2 Jahre Hoteldirektor und war dann die letzten 3 Jahre im 25 Hours am Bikinihaus. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, ist einfach das geilste Hotel der Stadt und auch die coolste Hotel-Company. Und eigentlich wollte ich da lange bleiben, aber es hat sich ergeben, dass bei AEG, Anschutz Entertainment, hier am Mercedesplatz, ein GM gesucht wurde für die Verti Music Hall, eine noch recht neue, frische Veranstaltungslocation. Und weil mich dieses Unternehmen AEG und auch dieser Ort, Mercedesplatz und ja auch die Live- und Veranstaltungsbranche immer fasziniert hat, und habe ich da die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und bin pünktlich zum Veranstaltungsverbot vor einem Jahr hier in die Veranstaltungsbranche eingestiegen.
Du bist bei AEG, das ist einer der größten oder der größte Venue-Betreiber vermutlich der Welt. Wie du mir gesagt hast, 300 Venues weltweit. Wie ist jetzt die Arbeit in so einem riesen Konzern, der weltweit aufgestellt ist?
Also dieses Jahr kam natürlich alles anders als geplant und nichts kam so, wie man sich das gedacht oder gewünscht hat. Ich hatte hier einen guten Start und habe den Laden oder die Company als erstaunlich familiär und persönlich kennengelernt. Hier am Standort in Berlin sind viele Mitarbeiter schon langjährig hier. Die haben schon die damals noch O2 World eröffnet. Also es ist ein eingeschworener Haufen von wirklich absoluten Profis. Und ich habe natürlich jetzt in ganz besonderen Zeiten hier angefangen. Also meine ersten Tage war hier das Licht aus und die meisten Kollegen waren im Homeoffice. Ich habe jetzt über das letzte Jahr natürlich alle kennengelernt und habe Gott sei Dank auch ein paar Veranstaltungen betreuen dürfen. Auch in der Arena nebendran ist ja zumindest mal wieder Sport angegangen. Aber es ist, meine Chefs in England, die kenne ich nur über Teams.
Ja. Okay.
Das ist natürlich schon eine spezielle Situation.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, die unmittelbare Nachbarschaft zur Mercedes-Benz-Arena. Wie grenzen sich denn eigentlich eure beiden Arenen oder die beiden Arenen voneinander ab?
Ist es, denke ich, die Kapazität. Ne? Die Arena hat bis zu 15.000 Zuschauerkapazität, ist vor allen Dingen auch eine Sportstätte, die unsere beiden Heimteams Alba Berlin und vor allem die Eishockeymannschaft Eisbären haben hier ihre Heimspiele. Das ist, denke ich, der wesentliche Unterschied, einfach die Größe und die Möglichkeiten in so einer Arena. Die Verti Music Hall ist die kleine Schwester, Kapazität bis etwas über 4.000 bei einem Stehplatzkonzert und dementsprechend ein ganz anderes Segment. Wir machen keinen Sport. Was wir dafür neben Konzerten und Shows machen, sind Corporate-Veranstaltungen, auch Awards. Wir hatten hier vor genau einem Jahr, ich bin ein bisschen durcheinander mit dem letzten Jahr, den Laureus Sport Award unter anderem, als hier Dirk Nowitzki und Lewis Hamilton in Berlin zu Gast waren. Wir hatten den Deutschen Zukunftspreis vom Bundespräsidenten im letzten Herbst, aber halt auch viel Rock'n'Roll, viel Pop, viel Show und das in einem etwas kleineren Kaliber als in der großen Arena.
Wenn ich jetzt die Venues in Berlin insgesamt mal so einteile, dann ist ja so diese 3.000 bis 4.000er Größe eigentlich eher die ganz große Ausnahme. Entweder sind es deutlich kleiner oder doch ein guter Teil größer. Ist das ein großer Vorteil für euch?
Naja, also in diesem Midsize-Segment gibt es schon, sagen wir, mindestens 2 sehr arrivierte und auch sehr respektierte Marktbegleiter, so möchte ich sie nennen. Einmal die Columbia-Halle, die absolute Kult-Location und wo auch jede Band mal spielen will, mit einer Kapazität von so um die 3.500. Und wir haben das Tempodrom, was ja auch auf jeden Fall ein Klassiker der Berliner Veranstaltungsbranche ist, vor allen Dingen für Konzerte und Shows. Also da sind wir durchaus, sag mal, in einem Wettbewerb drin und haben vielleicht nicht den Vorteil von der Mercedes-Benz Arena, die einfach die größte Indoor-Venue in Berlin ist, und müssen uns da schon um den Content und um die Veranstaltung bemühen.
Du hast jetzt erwähnt, dass ihr auch Messen macht und auch Corporate-Veranstaltungen. Macht ihr auch komplett eigengeplante Veranstaltungen oder werdet ihr nur gebucht oder ist es mal so, mal so?
Also wir sind eigentlich der Betreiber und wir stellen dem Nutzer eine spielfertige Halle hin. Das heißt, er kriegt von uns gegen ein Nutzungsentgelt eine Halle mit der entsprechenden technischen Infrastruktur und wir machen den Einlass und die Sicherheit in der Venue, die Gastronomie und haben eine entsprechend technische Sidecrew hier. Aber unser Geschäftsmodell ist eigentlich, dass wir wie ein Vermieter auftreten und ein Veranstalter dann hier seine Produktion reinbaut.
Für die Bewerbung der Veranstaltung ist dann ausschließlich der Mieter quasi oder der gebucht hat zuständig oder unterstützt ihr das oder bietet ihr Pakete an für Veranstalter oder wie läuft das?
Also in der Regel ist der Veranstalter dafür zuständig und hat das auch in seinem Budget, aber wir haben sind in der guten Position, dass wir den Veranstalter unterstützen können. Ich glaube, jeder Berliner kennt die beiden großen Marquis-Signs an der Warschauer Brücke und an der Eastside Gallery. Und auch hier der Mercedes-Platz ist ja voller LED-Wände, die entsprechend bespielt werden. Das heißt, unsere Veranstalter kriegen von uns auch entsprechenden Marketing-Support, der sich auch wirklich sehen lassen kann und der auch, sag mal, über so ein Plakat oder ein Handzettel hinausgeht vom Style. Und darüber hinaus haben wir natürlich Online und Social Media. Also wir können da dem Veranstalter auch entsprechend unter die Arme greifen.
Okay, aber mit Medienpartnern arbeitet ihr nicht so direkt, denn also viele Venues haben ja feste Radiopartner oder überhaupt Radiopartner, die dann im Prinzip die Venue unterstützen zum Beispiel.
Also da wollen wir eigentlich den Veranstaltern gar nicht reinfuschen. Ja. Ne? Weil die machen meistens dann auch für ihre Tournee entweder einen überregionalen Partner oder haben in den einzelnen Städten dann ihre Medienpartner. Und da sind wir natürlich auch connected und haben da auch, sag mal, mal was selber auf die Beine stellen. Wir haben zum Beispiel einmal im Jahr die Eastside Music Days, ein Straßenmusikfestival hier am Spreeufer. Da haben wir dann auch unsere eigenen Partnerschaften und promoten dann auch mal selber. Aber das ist eher die Ausnahme.
Okay. Aber in der Gastronomie und in solchen Bereichen gibt es dann natürlich feste Partner.
Ja, also das Thema Partnerschaften spielt eine große Rolle bei uns. Also allein, dass die Venues Namensrechte vergeben haben mit der Mercedes-Benz Arena und Verti, der Versicherung für meine Halle, gibt es natürlich auch andere Partner und vor allen Dingen auch, sag mal, gerade in der Gastronomie, in der Gastro gibt es natürlich eine Brauerei und es gibt auch einen Softgetränkehersteller, der sich entsprechend engagiert. Klar, das ist auch unser Geschäft.
So eine Frage, die ich immer gerne stelle, so, welche Musik hörst du privat? Immer noch elektronische Musik oder rein elektronische Musik oder bist du sehr breit aufgestellt eher?
Ich werde immer breiter aufgestellt und ich höre immer mehr Oldies.
Das hat mittlerweile auch als Oldie durch.
hat wahrscheinlich mit dem Alter zu tun, wobei ich immer noch sehr gerne elektronische Musik höre. Und wenn du mich jetzt nach meiner Lieblingsband fragst, würde ich immer sagen Depeche Mode. Ist okay. Einfach die Band, die ich am meisten live gesehen habe, die noch nie enttäuscht hat, die mich durch viele Lebensphasen begleitet hat und die für mich einfach die Band der Bands ist. Und deswegen, wenn ich mich festlegen soll, Jörg, dann nehme ich Depeche Mode.
Depeche Mode, okay. Jetzt mal auch die nächste Frage gleich auch in diesem Bereich. Gibt es einen Künstler oder eine Veranstaltungsreihe, die du unglaublich gerne bei dir in der Verti Music Hall sehen würdest und die jetzt noch nicht gebucht ist natürlich, aber die du wohl sagen würdest, das hätte ich unbedingt gerne. Also außer die Depeche Mode jetzt.
Also ich habe natürlich so eine Bucketlist, so eine heimliche. Und zu meiner Freude ist einer, der ganz oben drauf steht, auch schon im Kalender drin, aber ich kann und darf und mag auf keinen Fall darüber reden. Aber generell würde ich natürlich sehr viele aus dem elektronischen Bereich hier auch gerne sehen, weil das in der Music Hall einfach extrem gut funktioniert. Die Halle hat so eine Art Würfel-Setup, eine extrem hohe Decke, 16 Meter hohe Decke. Da kannst du extrem was reinhängen. Und der eine oder andere war vielleicht 2018 hier, als Deadmau5 hier gespielt hat. Und der hat einfach mal gezeigt, was in dieser Halle drinsteckt. Und die Architektur innen drin ist auch ziemlich industriell, urban. Und von daher würden hier natürlich super gut Chemical Brothers, Faceless, Underworld, Prodigy, so unser Sound halt.
Ja, ne? das ist mein Sound.
Extrem gut reinpassen und das ist auf jeden Fall dann so meine Bucketlist. Ja.
Okay, wenn du jetzt die Verti Music Hall siehst, so, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Also die wird natürlich jetzt nicht woanders hingebaut, aber wohin entwickelt ihr euch? Oder wie ist der Mix von Veranstaltungen? Nur Musik oder Musik und eher mehr Corporate? Oder was wäre so dein größtes Vergnügen? Oder was glaubst du, wohin es geht?
Ja, unser Ziel ist einfach, dass die Halle sein soll, wo Musiker gerne spielen, weil sie einen extrem guten Sound hat und weil sie eine gute Infrastruktur hat und auch hier das lokale Team einen sehr guten Service für die Produktion abliefert. Und auch für die Gäste, dass hier ein guter Ort ist. Es ist extrem zentral, gut erreichbar. Der Mercedesplatz ist quasi direkt zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. Kannst hier von hier aus direkt auch ins angrenzende Nachtleben eintauchen. Also das ist schon ein guter Spot hier. Und das auf der anderen Seite müssen wir die Verti Music Hall auch erstmal als eine Konzerthalle etablieren. Wir haben im Oktober 2018 aufgemacht und haben im März 2020 erstmal wieder zugemacht. Und wenn wir das erste Konzert spielen werden, irgendwann hoffentlich im Herbst, Ende des Jahres, denke ich mal, ist es so einigermaßen realistisch, dann hat die Halle fast genauso lang wieder zugehabt, wie sie mal aufgewesen ist. Also wir fangen so ein bisschen nicht bei Null an, aber das ist eigentlich unsere Aufgabe, die Venue zu etablieren. Da sind wir auf einem guten Weg und der Kalender für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr sieht auch wirklich gut aus. Und dann so eine Halle lebt natürlich dann auch von den Erlebnissen und von den Shows, die du hier siehst und von den Sachen, die sich hier abspielen, so bildet sich dann auch ein Mythos irgendwann.
Also ich bin da ganz bei dir. Ich frage auch deswegen, weil ich frage mich, und das ist auch eine Frage, die jetzt so viele in der Branche umtreibt, im Moment ist ja sehr viel so zu elektronischen Veranstaltungen, im Prinzip Teams oder auch viele, viele andere Bereiche. Man hört immer so aus der Branche auch, ja, die Hybridveranstaltungen werden uns auch in den Jahren danach begleiten. Das heißt also digital und analog. Mhm. Ich kann das ehrlicherweise bin ich da nicht so 100% von überzeugt, weil ich glaube, so dieses rein analoge Erlebnis in der Halle zu stehen, das kannst du eigentlich durch nichts toppen. Genauso wenig wie du bei einer Messe den direkten Kontakt zu den Konsumenten oder zum potenziellen Käufer im Prinzip ersetzen kannst durch digitale Medien. Was glaubst du? Dass es natürlich ein riesen Bohai geben wird, wenn alles wieder erlaubt ist oder alles wieder offen ist. Was meinst du, wie werden wir das erleben, wenn idealerweise im Herbst 2021 da wieder ein bisschen mehr geht?
Also erstmal kurz auf deine Frage Streaming und Präsenz. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man sich sieht. Ich finde, dass wir im letzten Jahr viel gelernt haben, wie man über Videokonferenzen, über Streaming ein Geschäft oder eine Partnerschaft, ein Netzwerk am Laufen hält. Aber ich halte es für schwierig, neue Sachen zu starten, neue Kontakte, neue Partnerschaften, Freundschaften tatsächlich so online zu beginnen. Vielleicht sind wir beide da auch schon zu alt und die nächste Generation kann es besser. Was mir in den jetzigen Zeiten absolut fehlt, ist die Spontanität und das Unerwartete und das Ungeplante, dass man sich irgendwo über den Weg läuft, sich kennenlernt, sich sympathisch findet und sofort anfängt, Sachen auszuhacken. Ja. Merkt man ja auch, wie Leute sich online verhalten. Wenn du an einer Online-Messe teilnimmst und ein Panel guckst, dann daddelst du nebenher noch am Handy rum und kochst du noch einen Kaffee und guckst nochmal irgendwie, was es für Neuigkeiten gibt. Das ist eine andere Sache als eine Face-to-Face-Nummer. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man sich viele Sachen in Zukunft vielleicht auch spart. Und so wie wir beide uns jetzt nicht irgendwo getroffen haben mit dem Diktiergerät, macht man dann halt sowas hier quasi online. Das glaube ich schon und darauf sind wir auch vorbereitet. Aber die anderen Teil der Frage finde ich viel besser. Wie wird das, wenn es wieder geht? Und Jörg, das wird so geil.
Also ich bin nicht bei dir.
In den Armen liegen und das jetzt auch nicht nur beim ersten Mal, sondern wahrscheinlich mindestens ein halbes Jahr, ein Jahr lang werden wir das jedes Mal entsprechend zu schätzen wissen, was gerade los ist und was uns vorher gefehlt hat. Und ich rechne da mit einer tierischen Energie auf allen Seiten, auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne. Ich merke das auch, ich merke es bei mir selber, aber ich merke es auch in meinem Umfeld, ich merke es bei meinen Kollegen, ich merke es bei den Dienstleistern, die wir hier haben, wenn die mal für eine Veranstaltung oder für einen Sport mal hierher kommen können, wie ausgehungert alle sind. Und ja, das ist dann so wie der große Radler nach einer langen Wanderung, der schmeckt halt extrem gut.
Das ist sehr, sehr gut. Der große Radler nach einer Bergwanderung. Da bin ich sowas von bei dir. Und zu der anderen Sache, wir werden das Live-Meeting, sobald man wieder es erlaubt ist, werden wir das mal schnellstmöglich nachholen.
Wir beide haben uns ja zumindest immer recht zuverlässig einmal im Jahr im
Lollapalooza getroffen.
Mittlerweile sind die Kinder so groß, dass sie, glaube ich, lieber ohne uns rumhängen wollen oder ich weiß es nicht. Aber kleine Anekdote am Rande. Neulich rief mich einer an oder ich hatte eine Nummer im Display von einem Bekannten, der auch im Event- und Catering-Business ist und ich konnte nicht rangehen, rief ihn dann kurze Zeit später zurück und wir haben erstmal eine Viertelstunde gequatscht, wie geht's und lange nicht gesehen, bla bla und dann fragte ich irgendwann, du, was wolltest du eigentlich, wieso hast du angerufen? Dann meinte der, du, ich hatte in meinem Auto, im Navi wollte ich eingeben, Sprachsteuerung, Schönhauser Allee 3 und der hat Anrufen Dreier verstanden und hat bei dir angerufen. Ich habe mich verwegt, wollte gar nichts von dir. Und ich so, ja, wie geil, das hat dann so ein bisschen so die Zufallsbegegnung mal ersetzt, weil das ist eine Sache, die gerade wirklich, wo man hinterher sein muss, dass du deine Netzwerke und deine Freundschaften pflegst und du hast also nicht diese Zufallstreffen abends auf einer Veranstaltung, bei einer Messe, bei einem Event, wo man einfach dann auch so up-to-date bleibt und sich mal sieht und deswegen weiß ich sehr zu schätzen, dass du an mich gedacht hast und mich zumindest mal jetzt zum Quatschen eingeladen hast.
ja, sehr gerne. Also das war auch auf meiner Podcast-Bucketlist quasi das Gespräch mit dir. Jetzt, du hast es schon ein paar Mal erwähnt. Ich meine, es ist natürlich, also herausfordernder kann im Prinzip kein Start in den Job sein, als direkt anzufangen, wenn der Laden erstmal zumacht. Also ich stelle mir das unglaublich surreal vor, dass man im Prinzip anfängt und man darf eigentlich nicht das machen, was eigentlich man gerne machen möchte. Also, magst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie das, oder nicht nur du, sondern wie du das mit dem ganzen Team erlebt hast? Wie hast du die zum Beispiel beisammengehalten, dass du so, ja, dass ihr im Prinzip alle noch ein Team seid und nicht ganz viele Einzelne und man erst wieder mit dem Teambuilding anfangen muss?
Ja, das ist in der Tat nicht ohne. Also erstmal musste ich erstmal Leute kennenlernen. Ich bin relativ stumpf jeden Tag ins Büro gegangen. Also ich gehe jeden Tag hier hin. Ich wohne nicht öffentlichen Verkehrsmitteln nehmen, habe ein Büro für mich alleine. Wir haben hier unsere Policies im Office, dass du da entsprechend mit Abstand und Maske auch entsprechend dich mal für ein paar Minuten unterhalten kannst. Und da habe ich natürlich auch jede Gelegenheit genutzt, überhaupt Leute persönlich kennenzulernen. Ich habe ziemlich schnell Vertrauen zur Firma gefasst. Mein Chef Uwe Frommholz sagte immer mal zu mir, als er merkte, dass ich mir ein bisschen die Knie schlottern, was so die nächste Zeit angeht. Er meinte, du, wir werden aus der Mercedes-Benz-Arena kein Parkhaus machen. Und wir sitzen das hier aus. Ne? Und ich habe dann also auch gemerkt, dass die Firma da wirklich ernst macht. Die gab es auch einige wirklich sehr stabile Zeichen, dass man das hier aussitzt und dass man auch alle, die hier auf dem Platz sind, dann auch braucht, wenn das Geschäft wieder losgeht, weil da können wir jetzt schon mal unsere guten Schuhe und die Knieschoner anziehen. Wenn die Saison wieder startet, dann werden wir nicht viel zu Hause sein. Und das ist das, was eigentlich alle so zusammenhält. Auf der anderen Seite, ey, ganz klar, jeder hat seine Stimmungsschwankungen und auch seine täglichen Tiefs und wir haben da auch die entsprechenden Herausforderungen. Vor allen Dingen haben wir also in den letzten Wochen auch einige Abgänge, also von Kollegen, die sich umorientiert haben, weil sie eben auch seit einem Jahr in Kurzarbeit sind, auch nicht wirklich eine Aufgabe haben. Und das ist bitter und das wird auch, sag mal, eine unserer Aufgaben sein, dass wir eben die Leute bei Laune halten und beisammen halten, dass wir die Stellen auch neu besetzen. Aber generell, wir kriegen es irgendwie hin, Jörg.
Ich bin fest davon überzeugt, also dass die Entertainment- oder Live-Entertainment-Branche in Gänze, sag mal, gestärkt hervorgehen wird, auch wenn es, glaube ich, bei dem einen oder anderen Veranstalter schwierig wird und auch ist. Der Ton wird ja dann auch teilweise manchmal ein bisschen härter, wenn man so mal sieht, wie untereinander gesprochen wird. Aber ich glaube, dass es mit einem riesen Bang losgehen wird. Also ähnlich wie du, die Leute werden zu schätzen wissen, was sie an Live-Entertainment haben. Wird ja immer viel diskutiert, muss es sein? Na klar, muss es sein. Und das haben die Leute jetzt, glaube ich, auch gemerkt. Also wenn man dem Ganzen was Gutes abgewinnen will, dann ist es das, dass jeder gemerkt hat, was einem dann doch fehlt, wenn es es nicht gibt.
Das stimmt. Und ich glaube, da braucht es auch nur so ein bisschen Signal, dass da wieder was geht. Also unsere Kollegen in England, die jetzt gehen alle von ihren Impfterminen und geben sich Tipps, nimm auf jeden Fall eine Paracetamol und leg dich ins Bett. Also sind schon viel weiter. Und dann merkst du aber auch gleich, was da für ein Vibe herrscht. Die haben schon wieder richtig Wind im Segel und die planen Veranstaltungen und die planen für sich selber, was sie alles vorhaben. Und das ist so ein bisschen, über den Berg müssen wir halt hier in Deutschland auch noch rüber. Und wollen wir hoffen, dass da bald entsprechend auch mal der Wind von hinten kommt.
Ja, also wenn du den steilen Berg hochgehst, das kann ich dir aus meiner langjährigen Erfahrung als Snowboarder sagen, aber je steiler du hochfährst, desto länger ist die Abfahrt und je besser ist sie.
Auch ein sehr schönes Bild.
Ja, Dirk, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Vielleicht auch mal mit Kim zusammen in getrauter Runde. Leider vielleicht dann eher in wieder, oder nicht vielleicht leider, sondern eher in Kreuzberg und nicht mehr im Westen. Weil der Westen war ja auch immer ein bisschen geschuldet, dass es für mich ein relativ kurzer Weg war.
Du, ich bin mir sicher, da wird kein Weg zu weit sein für das entsprechende Treffen. Und stell dir einfach nur den ersten Gitarrenakkord vor oder den ersten Applaus oder überhaupt auch mal das erste Gläserklirren. Das wird von der wahnsinnigen Energie getragen sein. Und wir beide machen das erstmal ohne Kinder, würde ich sagen.
Ja, und ohne Frage.
Dann sehen wir weiter.
Und du weißt ja, dass das Olympiastadion, wenn wir das mal jetzt als Venue nehmen, ist ja nicht weit weg. Ich wohne ja, ich kann das Olympiastadion ja sehr gut hören, da wo ich wohne. Das heißt, also wenn du mal zu Hertha fährst.
Lass es. Das war jetzt so ein Podcast der guten Laune. Lass uns da nicht über die Hertha sprechen.
auch da muss man positiv denken.
Ja, das Gute ist ja, das ist mein Heimat- und Herzensverein, ist ja weiterhin Eintracht Frankfurt und da geht es ja gut, aber hier mit Hertha ist die Freundschaft ist auch da, aber sie ist nicht immer leicht. Ne?
Wem sagst du das? Ich bin ja als Kieler ja über Jahrzehnte schon HSV-Fan und wenn du das hinter dir hast, ja, dann ist Hertha im Moment Kindergeburtstag.
Ah, sehr gut, sehr gut. Schlimmer geht immer, ne? Also, in diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Jörg, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Grüße, bis bald.
Bis bald.
Hashtag BeZoomLike.